Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Herzlich willkommen zu unserem neuen Küstentalk, dem IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Wir haben heute ein kleines Jubiläum. Das ist nämlich schon unser 10. Küstentalk. Also schon zum 10. Mal sitzen wir hier zusammen und sprechen über alles, was die IG Metall so bewegt. Wir, das bin ich, also Elke Spanner und Daniel Friedrich, der Bezirksleiter der IG Metall Küste. Hallo Daniel.
Moin Moin.
Weil das hier heute ein kleiner Jubiläumspodcast ist, haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Wir wollten heute mal nicht, wie sonst, über ein ganz bestimmtes IG Metall-Thema sprechen, sondern euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Sendung mit einbeziehen. Deshalb haben wir über Facebook und Instagram einen Aufruf gestartet, dass ihr uns Fragen an Daniel und die IG Metall schicken konntet. Wir wollten wissen, was ihr wissen wollt, haben eure Fragen gesammelt und mitgebracht und Daniel wird sie jetzt hier und heute für euch beantworten. Daniel, bevor es losgeht, ich kann dich ein bisschen beruhigen. Ich finde, dass du eigentlich ganz glimpflich davon gekommen bist. Dafür, dass wir diesen Aufruf sehr offen formuliert haben, sind die Fragen gar nicht so persönlich geworden, finde ich. Aber ein Aspekt, der hat dann doch Hörer und Hörerinnen interessiert, nämlich der nach deinem Verhältnis zu Volkmar Ukener. Sag mal bitte vorher kurz, wer das überhaupt ist.
Das ist der neue Präsident von Nordmetall, unserem Arbeitgeberverband, also der Vertretung der norddeutschen Betriebe. Und dort ist er der neue Präsident seit letzter Woche.
Ach, vorige Woche erst. Okay, ja, das erklärt vielleicht, warum Jörn Lubin, unser Hörer, da einige Fragen zugeschickt hat. Er möchte zum Beispiel gerne wissen, ob es eigentlich irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen dir und Volkmar Ukener gibt.
Ich lerne den Herrn Ukener jetzt auch in den nächsten Wochen erst richtig kennen. Aber ich finde schon, wenn jemand Arbeitgeberpräsident wird, dann will der was. Dann will der nicht nur seine Firma vertreten, sondern der will die Allgemeinheit vertreten, die ganzen Arbeitgeber im norddeutschen Raum, was die Metall-Elektroindustrie angeht. Und ich finde, da gibt es eine Gemeinsamkeit, weil wenn man das macht, dann hat man Interesse dafür zu gestalten, zu vertreten, für seine Branche einzutreten und nicht nur auf sich zu gucken. Und das machen wir als Gewerkschafter ja auch. Wir wollen gut vertreten sein, wir wollen uns einmischen und nicht nur für mich selber was machen, sondern für viele andere auch. Und deswegen gibt es eine Gemeinsamkeit, Engagement für viele und nicht nur ich bezogen zu sein.
Na, das würde Volkmar Ukener ja bestimmt freuen, wenn er das jetzt hören würde. Das klingt ja eigentlich nach einer ganz guten Startbasis, die ihr da habt. Da knüpft auch gleich die nächste Frage von Jörn Lubin dran an. Der möchte nämlich gerne noch wissen, welche drei positiven Dinge Volkmar Ukener wohl über dich sagen würde. Da vielleicht mal ein bisschen kleiner angefangen. Wenn ihr euch trefft bei den Tarifverhandlungen, wie trittst du da eigentlich auf? Also ich frage dich jetzt nicht, was du anziehst, aber bist du eher so der Style kühler Verhandlungsführer oder der hemdsärmelige Arbeiterkämpfer?
Das sollten vielleicht andere beantworten. Ich habe etwas gelernt, was ich finde, was gut passt. Hart in der Sache und sympathisch im Umgang ist immer besser als andersrum.
Bestimmt.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man das, was man sagt, auch meint. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Vertrauen zueinander aufbauen kann. Und ich bin jemand, der natürlich als Kölner auch ab und zu mal ein bisschen Lockerheit reinbringt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hoffe ich, dass alle, die mit mir verhandeln, sagen, dass man mit mir gut verhandeln kann, weil ich sehr deutlich sage, was wir wollen, dass wir aber auch bereit sind, einen guten Kompromiss zu machen und dass wir auch mit den Argumenten gut unterwegs sind. Und die Verhandlung bei Nordmetall wird ja weiter Frau Ströbele führen. Von daher ist es so, dass es da keinen Wechsel gibt. Und da haben wir genau diese Basis, die wir uns erarbeiten, dass man schon in der Sache streitet und dass man auch weiß, man hat Unterschiedlichkeiten. Aber was uns gemeinsam auch bewegt, am Ende des Tages muss der jeweilige andere den Tarifvertrag auch unterschreiben. Und von daher kann ich nicht nur in Gewinner und Verlierer denken.
Jetzt vielleicht wirklich nochmal ganz konkret anknüpfen an die Frage von Jörn Lubin. 1, 2, 3. Was würde Volkmar Ukener Positives über dich sagen, Daniel?
Ich würde sagen, Streiter für die Sache der Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, kompromissfähig am Ende des Tages auch einen Kompromiss für alle zu finden. Und drittens, jemanden, mit dem man auch lange und gut gemeinsam Lösungen finden kann.
Jetzt hoffe ich natürlich, dass Volkmar Ukener euch auch hört. Das wird ihn doch sicherlich ganz positiv stimmen für eure Tarifverhandlungen.
Ich bin mir ganz sicher, also Nordmetall hört unseren Podcast immer ab, weil sie immer hoffen, dass sie da was erfahren, was sie sonst nicht erfahren. Von daher schöne Grüße an alle von Nordmetall, die den Podcast hören müssen. Und alle, die den gerne hören, bedanken wir uns auch bei Nordmetall.
Sehr schön. Jetzt, nach diesem dann doch etwas persönlicheren Einstieg, kommen wir mal zu den ganzen Sachfragen, die unsere Hörerinnen und Hörer auch noch gestellt haben. Ich fange mal an mit einem Metaller, von dem ich jetzt den Namen nicht weiß. Der hat auf Facebook geschrieben, die IG Metall Küste, die brauche eine eigene Bildungsstätte. Einen Ort, an dem wir kreativ und konstruktiv zusammen sein können. Was meinst du dazu, Daniel?
Es wäre ganz gut. Die Debatte gibt es schon länger. Wer das nicht weiß, wir haben als IG Metall bundesweit 6, 7 Bildungsstätten, je genau man hinguckt. Das Problem ist, es ist keine bei uns im Norden. Die nächsten sind in Berlin, in Beverungen, das ist so im Niemandsland zwischen Paderborn und Kassel und noch einer dritten Stadt. Und es ist Sprockhövel. Und wir würden natürlich gut als Bezirk uns weiterentwickeln, wenn wir eine Basis bei uns hier hätten, wo genau das, was der Ingo war es, glaube ich, da auch eingebracht hat, nämlich so als Hort derer, die Bildung machen, wo man zusammenkommt, was quasi das Bildungshaus an Küste ist. Da gibt es aber viele Bedingungen, sowas muss finanziert werden, sowas muss ausgelastet werden. Das muss auch passen von der Stelle, wo es liegt. Da sind wir immer interessiert, wie man das gestalten kann. Die Sachen, die jetzt so im Raum, es gab mal was in der Lüneburger Heide, es gab mal was an der Ostsee, haben sich dann leider nicht bewahrheitet. Aber wir sind jetzt zum Beispiel ja im Bildungsbereich auch mit unserer Betriebsräteakademie und der Neuaufstellung im Bildungsbereich schon mal einen Schritt weiter gegangen. Und von daher haben wir bessere Grundlagen, wenn sich jetzt wieder eine Gelegenheit ergibt, so ein Haus, so eine Möglichkeit dann beim Zopf auch zu packen. Und von daher, lasst uns da weiter dran arbeiten. Und wer was weiß, daniel.friedrich@igmetall.de. Wir nehmen das gerne auf und prüfen, ob da irgendwie was geht. Weil das muss unser Ziel sein, dass auch im Norden eine Bildungsstätte als Heimat für diesen Bezirk irgendwie möglich wird.
Okay, das heißt, dieser Hörer hat da sozusagen bei dir offene Türen eingerannt. Das wird ihn sicherlich freuen zu hören, kann ich mir vorstellen. Aus dem Betriebsrat von Hauni Baltic GmbH, da kommt das Stichwort Mitgliederbonus. Da schreibt ein Hörer, ein Mitgliederbonus sei doch ein gutes Instrument für die Mitglieder. Und er fragt, ob ihr das nicht mehr in den Vordergrund stellen solltet, um die Mitgliedschaft noch attraktiver zu machen. Was meinst du dazu? Solltet ihr?
Wenn man schwarz-weiß das beantwortet, kann man sagen, ja, sollten wir. Jetzt könnte man es rechtlich beantworten und sagen, aber unsere Tarifverträge gelten sowieso nur für Mitglieder. Aber Arbeitgeber zahlen das ja trotzdem allen. Rechtlich kann ich das auch nur zum gewissen Punkt verbieten. Ich glaube, was wir aber über den Mitgliederbonus hinaus diskutieren müssen. Erstens, der Mitgliederbonus, da wo wir ihn gemacht haben, gibt ja Betriebe, wo wir das auch durchsetzen konnten, ist das eine Wertschätzung für die, die heute schon Mitglied sind. Und da geht es gar nicht um Tausende von Euros, sondern manchmal sind es 100, 200 Euro, die ich dann doch mehr kriege als das Nichtmitglied. Und das ist eine Wertschätzung, weil die Kollegen sagen, ich führe dafür, dass der Laden hier überhaupt Tarifverträge hat und dann habe ich auch einen Anspruch, da mehr zu kriegen. Wir haben keine Erfahrung, dass der Mitgliederbonus unbedingt dazu führt, dass morgen alle in die IG Metall eintreten. Dann müsste das schon eine sehr hohe Zahl an Geld sein, wo ich sage, naja, wenn das komplette Urlaubs- und Weihnachtsgeld nur an Mitglieder zahlt, dann werden wahrscheinlich welche überlegen, Mitglied zu werden. Solche Verträge haben wir aber bis heute noch nicht, meines Wissens, so abgeschlossen. Was wir aber, glaube ich, überall herausstellen können, ist der Mehrwert einer Mitgliedschaft. Und den meine ich gar nicht über Geld, sondern die Frage, ist der Betriebsrat, ist die Gemeinschaft im Betrieb für IG Metall-Mitglieder besser unterwegs? Weiß ich, wenn ich Mitglied bin und Teil dieser Gewerkschaft, dieser Solidargemeinschaft im Betrieb, dass es mir besser geht, dass ich mehr Hilfe bekomme, dass ich stärker sozusagen unterstützt werde? Mein alter Betriebsratsvorsitzender hat immer gesagt, ich muss für alle laufen, aber wie schnell ich laufe, wie intensiv ich laufe und wie weit ich laufe, das entscheide ich doch an manchen Stellen auch danach, für wen ich laufe. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir Betriebe haben. Da stellt sich die Frage gar nicht. Da brennen die im Betrieb wirklich für die IG Metall. Ein paar waren ja auch in unserem Podcast. Da weiß ich, wenn ich nicht in der IG Metall bin, bin ich raus aus der Solidargemeinschaft im Betrieb. Und es gibt welche, da ist das nicht der Fall. Das müssen wir genauso bearbeiten. Das heißt, der Mehrwert ist nicht nur Geld, sondern auch Teil der Gemeinschaft.
Es gibt zum Thema Mitgliederbonus aber auch noch eine zweite Frage, nämlich von Lars Hartmann. Er fragt, ob ihr denn in der Tarifrunde 2021 eine verbindliche Regelung zum Mitgliederbonus hinbekommt. Er sagt, das wäre auf dem Gewerkschaftstag ja von den Delegierten beschlossen worden.
Ja, da haben wir beschlossen, dass wir das Thema in die Tarifauseinandersetzung da, wo wir sind, immer einbringen. Das werden wir hier auch machen. Wir werden das natürlich auch diskutieren. Das weiß auch schon die andere Seite. Und ich glaube, das ist auch dort immer stärker klar, dass das, so wie wir es heute machen, so nicht weitergehen kann. Das Problem ist, das sprengt uns auf der Arbeitgeberseite schon den Verband auch. Das muss uns auch klar sein. So eine Auseinandersetzung ist eine, die, wenn man sie hart fährt, ohne Urabstimmung und Streik nicht zu beenden ist. Und dafür müssen wir die richtigen Voraussetzungen im Betrieb schaffen. Dass wir das diskutieren, steht der Tropfen höhlt der Stein. Dass wir da auch Dinge einfordern, dass wir dem Arbeitgeber auch erklären, dass das ja Quatsch ist, weil der sagt, er will ja seine Belegschaft nicht spalten, aber das macht er ja, wenn es ihm passt, sowieso ständig. Also das sind vorgezogene Argumente, weil er weiß, ein Bonus würde uns am Ende des Tages als IG Metall im Betrieb unterstützen. Aber klar ist, wir diskutieren das, wir bringen das ein. Als harte Forderung, ohne das gibt es keinen Abschluss, muss ich ehrlicherweise sagen, ist in der Tarifrunde, glaube ich, nicht der Raum. Nichtsdestotrotz machen wir das in den betrieblichen Auseinandersetzungen. Hier an der Küste haben wir die Verabredung, dass wir das in allen Betrieben, da wo es um Firmentarifvertrag geht, als Forderung auch sozusagen einbringen. Aber das wird dann auch im Betrieb entschieden, welche Forderung das auch konkret dann sein soll.
Ein ganz anderes Thema kommt von Stefanie Sawicki. Sie fragt, wie kann eine Beschäftigungssicherung aussehen? Diese Frage ist ja so erstmal ganz weit gefasst, da Stefanie Sawicki, aber die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von ThyssenKrupp Marinesystems ist, nehme ich jetzt mal an, dass sie auf ihr Unternehmen anspielt. Falls du da also was zu sagen kannst, wie kann eine Beschäftigungssicherung dort aussehen?
Nee, Steffi spricht ja ein Thema an, was ja manche auch nicht so richtig verstehen können, wenn sie auf uns als Tarifvertragsparteien gucken. Das heißt, wir als IG Metall können ja eine verbindliche Antwort geben, ob der Lohn steigt, ob das Weihnachtsgeld verändert wird. Und das gilt dann morgen in allen Betrieben, von der Ost bis zur Nordsee, von Lörrach bis nach Flensburg. Was der Arbeitgeberverband nicht zusagen kann, ist eine Zusage, dass seine Betriebe zum Beispiel nicht kündigen, dass sie Ausbildungszahlen garantieren. Da haben die ja gar keine Mache. Das heißt, die dürfen gar nicht unterschreiben, dass das morgen so ist. In den betrieblichen Regelungen, die wir treffen, da ist das sehr klar, wo gesagt, weiß ich, der Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen ist ausgeschlossen bis zum 31.12.2024. Dann ist ganz klar, jeder weiß, ich falle unter diesen Tarifvertrag bei ThyssenKrupp Marine System oder bei Gabler oder bei Mercedes und dann kann ich als Mitglied mich darauf berufen, dass das ausfällt. Das fehlt in der Fläche. Das heißt, wenn wir im Flächentarifvertrag was regeln wollen, dann können wir nur Instrumente regeln, die dann genau diese betrieblichen Regelungen möglich machen. Wo wir sagen, wie kriege ich zum Beispiel über eine 4-Tage-Woche Belegschaften gehalten? Wie kann ich zum Beispiel über den Einsatz von Kurzarbeit eine Aufstockung organisieren und damit betriebsbedingte Kündigungen verhindern? Das heißt, ich schaffe Instrumente, die dann betrieblich genutzt werden. Und deswegen machen wir im Tarifvertrag die Technik, das mit Leben ausfüllen und das konkret machen, passiert dann im Betrieb. Und das wollen wir in der Tarifrunde so gut hinkriegen, dass dann auch die Beschäftigung im Betrieb sicher ist.
Du hast gerade selber schon das Stichwort betriebliche Instrumente genannt. Dazu fragt Jan Ringsleben, ist das Lösenmodell die Zukunft der Werften, Werksverträge und wenig Stamm? Das klingt ja so ein bisschen negativ. Wie sieht dieses Lösenmodell denn aus, auf das er da anspielt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es das Lösenmodell ist, sondern es ist eine generelle Beobachtung, die wir im Schiffbau haben. Grundsätzlich haben wir es ja sowieso im Schiffbau so, dass wir nur 20-30% selber machen als Werft und den Rest einkaufen. Das ist nicht neu. Das hat sich verändert. Früher hatten viele Werften eine eigene Tischlerei. Heute kommen Kollegen dazu, die das machen. Wenn es um Passagierschiffbau geht, dann muss ich natürlich die Küche, wenn es um Kreuzfahrt geht, irgendwo einkaufen. Die baue ich nicht selber. Also das haben wir schon immer so. Das Problem, was entsteht, ist, dass wir immer mehr Verdrängung von normalen Schiffbautätigkeiten, von normalen Tätigkeiten, von Stammbelegschaft haben, indem Leute auf die Werft kommen und als Werkvertragsbeschäftigte das vor Ort machen. Und wie gesagt, da geht es nicht um die, die dann im Hotel wohnen, die Business Class vielleicht sozusagen nach Deutschland kommen, sondern da geht es natürlich maßgeblich um osteuropäische Kolleginnen und Kollegen, die ausgebeutet werden, indem sie für ganz günstiges Geld hier auf den Werften eingesetzt werden, teilweise zu viert, zu sechst auf irgendwelchen Dreizimmerwohnungen irgendwie klarkommen müssen und morgens zur Werft gebracht werden und abends zurückgebracht werden. Und das ist ein Thema, was wir schon im Schiffbau beobachten, dass wir so ein bisschen die Befürchtung haben, wir haben, ich sage jetzt mal, 100 Leute als Stammbelegschaft, dann haben wir nochmal 100 bis 150 ständige Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen auf der Werft und dann nochmal 100 bis 200 Werkvertragsbeschäftigte. Und das ist ein Punkt, gegen den wir uns wehren müssen und wo unsere Anforderung ganz klar ist, insbesondere auch, wenn es um die Bedingungen geht, dass die Werft sich auch darum zu kümmern hat, dass die Leute, die auf unseren Werften arbeiten, auch gut bezahlt werden. Also es mischt sich so ein bisschen und die Befürchtung ist da, aber das ist für uns kein Zukunftsmodell, weil damit natürlich auch ein Stück weit die Zukunftsfähigkeit des Schiffbaus insgesamt in Frage gestellt wird.
In eine ganz andere Richtung geht eine Frage von Lars aus Wolfsburg, nämlich der will was wissen zur E-Mobilität. Er möchte gerne wissen, wie du die Küste da im Wandel zur E-Mobilität aufgestellt siehst.
Naja, wir haben das Vorzeigewerk in Emden, was bei Volkswagen ja jetzt auf E-Mobilität perspektivisch umgestellt wird. Da gibt es jetzt auch noch Verbrenner, die gebaut werden. Das habe ich mir angeguckt vor ein paar Wochen. Das war sehr beeindruckend, was da passiert und auch zu spüren, welche Belegschaftsveränderungen da stattfinden. Stichwort, wer macht welche Arbeit zukünftig. Und wir haben schon die Situation, dass wir nicht so hart betroffen sind wie zum Beispiel die Zuliefererindustrie im Saarland oder auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Aber auch bei uns ist das so, dass schon erste Zulieferer, so Linde und Wiemann, das ist in der Nähe von Emden, schon auch mitgeteilt bekommen, dass zukünftig dieses Werk nicht mehr gebraucht wird, weil dieser Verbrennermotor sozusagen dann ausläuft. Und deswegen, wir sind da noch nicht gut aufgestellt. Ich glaube, insgesamt ist es so, dass wir einen harten Transformationsprozess noch gehen müssen, gerade in der Zulieferindustrie. Wir brauchen das, was überall diskutiert wird, nämlich die ganze Frage Ladeinfrastruktur, das ist noch nicht da. Und wir brauchen, und das ist zum Beispiel in Emden und Umgebung spürbar, wo auch der Betriebsrat und die IG Metall Emden sehr stark unterwegs sind, zu sagen, naja, innerhalb von Volkswagen mag das geklärt sein und auch gut aufgestellt sein, aber die ganze Peripherie in der Region, da ist noch viel zu tun und da müssen wir uns, glaube ich, auch nach vorne entwickeln.
Nochmal zurück zu Stefanie Sawicki, die wir gerade schon mal hatten. Wir hatten schon eine Frage von ihr. Von ihr kam noch eine zweite und zwar hat sie ein Zitat von dir im Weser-Report gebracht. Da hast du im Zusammenhang der Verhandlungen um Arbeitszeitkonten gesagt, der Betriebsrat ist dafür nicht zuständig und das schwächste Glied. Die Frage von Stefanie Sawicki dazu, in welcher Kette und warum schwach?
Da ging es weniger um die Arbeitszeitkonten, sondern es ging um die Frage, inwieweit Bestandteile des Tarifvertrages betrieblich weiterverhandelt werden können. Die Arbeitgeber hätten das ja gerne so, dass sie sagen, okay, Weihnachtsgeld sind 55%, aber Betriebsrat und die Geschäftsleitung vor Ort können das auch reduzieren auf 30% oder ganz streichen. Und da sagen unsere Betriebsräte natürlich ganz klar, Leute, wenn das so im Tarifvertrag stehen würde, dann kann ich das ja gar nicht aushalten. Ich kann nicht zum Streik aufrufen, ich darf offiziell gar nicht irgendwelche Demonstrationen oder Proteste organisieren. Und der Arbeitgeber kommt dann und sagt, Leute, das ist Weihnachtsgeld, dieses Jahr können wir nicht zahlen, weil ansonsten das. Und da sind viele, die sagen, da kommen wir unter einem Druck, den wir gar nicht aushalten können. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass die Gewerkschaften dafür zuständig sind. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber sagt, ich kann das Weihnachtsgeld nicht zahlen, dann muss er an die IG Metall herantreten. Dann muss er mal die Hosen runterlassen, was die wirtschaftlichen Daten angeht und mal darstellen, wie es wirklich aussieht. Und das ist eine Hürde, die schützt auch unsere Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen das schwächste Glied in der Frage, kann ich was aushandeln, wenn der Arbeitgeber Druck macht, dass verzichtet werden muss, ist eben der Betriebsrat. Und wir als IG Metall sind da ein paar Stufen davor, weil wir schon auch sehr deutlich dann dort Position beziehen können und als Externe natürlich auch nicht so abhängig sind wie manche Kolleginnen und Kollegen, die im Betrieb natürlich auch übermorgen mit dem Arbeitgeber weiterverhandeln müssen. Und da gibt es starke Betriebsräte, die halten das gut aus, aber gerade die in dem mittleren und im kleineren Bereich. Gestern saß ich mit einem zusammen, der hatte 80 Beschäftigte und da haben wir auch darüber geredet und er sagt, Daniel, pass auf, wenn das wirklich kommt, dann sind wir hier auf Deutsch gesagt am Arsch, weil dann wird der Arbeitgeber mit jedem Thema immer um die Ecke kommen und sagen, das geht ja nur das, wenn dann. Und dann bist du da in so einem kleinen Betriebsrat mit so einer Belegschaft schnell unter Druck In einem Riesenkonzern mag das anders sein.
Okay, ich habe jetzt hier noch eine Frage, die so ein bisschen heikel ist, finde ich. Ich stelle sie dir aber natürlich jetzt trotzdem. Ein Hörer wollte gerne wissen, ist es für Herrn Friedrich akzeptabel, geschäftlich zu lügen?
Nein, das macht man nicht.
Okay, klare Antwort.
Das finde ich, ist aber auch wichtig. Also so kann man nicht arbeiten. Wir haben ja einen Punkt, das muss man mal deutlich sagen, auch jeden Unterschied zu dem, was man da im Fernsehen irgendwie über Gerichtsverfahren oder was auch immer. Wir sind auch morgen noch da. Das heißt, wenn ich mit Elke Spanner verhandle, dann ist das nicht so, wie wenn ich einmal in meinem Leben vielleicht mal einen Mercedes kaufen gehe, wo ich den Autohändler irgendwie erzähle, im Himmel ist Jahrmarkt und was auch immer. Und danach sieht er mich nie wieder. Was wir hier immer beachten müssen, ist, ich will auch morgen und übermorgen mit der anderen Seite Tarifverträge abschließen. Und ich fände es ungehörig, wenn mir einer mich belügt und dann würde ich doch bei der nächsten Verhandlung ganz anders mit dem umgehen und schon im Streit reingehen. Und wenn ich das von anderen erwarte, dann muss ich selber auch vorleben. Natürlich verhandelt man immer, man muss nicht immer alles sagen, was man weiß. Man hat auch gewisse Sachen, wo man sagt, okay, ich lasse den nicht in meine Karten schauen, was mir wirklich wichtig ist und so weiter und so fort. Aber aktiv jemanden anzulügen, aktiv jemanden vorzuführen, das würde ich mir selber verbieten und deswegen finde ich, darf ich das auch gegenüber einem anderen auch nicht machen.
Das wäre eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort gewesen, aber ganz zum Schluss habe ich noch eine andere Frage. Das ist eigentlich schon fast so eine Art Feierabendfrage, die ich mir deswegen extra für den Schluss aufgehoben habe. Es geht nochmal, wie schon am Anfang, um dein Verhältnis zu Volkmar Okener. Und die Frage lautet: Trinkt ihr nach erfolgreichem Abschluss zusammen ein Kölsch?
Erstens, Kölsch ist schwer im Norden zu kriegen. Aber nochmal, unser Geschäft ist am Ende des Tages, dass beide Seiten das unterschreiben müssen. Und ich habe auch gerne mit Arbeitgebern zu tun, wo man auch ein Kölsch trinken könnte, auch wenn man es nicht machen muss. Und nach so einer ganz harten Auseinandersetzung, wo man sich gestritten hat wie die Kesselflicker und dann zum Ergebnis gekommen ist, dann finde ich, kann man das auch nochmal besiegeln über die Frage, dass man doch auch zusammen noch was trinken kann. Weil das zeigt ja auch eine Achtung des anderen. Wir streiten in der Sache. Wir sind auch voll mit Blut dabei, zu sagen, wie ich für meine Kolleginnen und Kollegen kämpfen kann. Aber trotzdem kann ich ja die Person auf der anderen Seite wertschätzen. Und so wie meine Kolleginnen und Kollegen verlangen können, dass ich das Beste für die IG Metall raushole, können das die Arbeitgeber das von ihrem auch verlangen. Und von daher muss man am Ende des Tages, glaube ich, so vernünftig miteinander umgehen können, dass man dann auch ein Wein, ein Bier, ein Schnaps noch trinken kann. Das ist am Ende des Tages möglich.
Das war jetzt aber wirklich ein richtig gutes Schlusswort. In diesem Sinne sage ich jetzt mal, ja, Prost. Und ich freue mich schon auf den nächsten Küstentalk. Für heute sagen dann erstmal Tschüss, Elke Spanner und Daniel Friedrich. Tschüss.
Tschüss, tschüss und Prost.